Wisst ihr, einen Bruder werde den Lonzo besonders vermissen. Und zwar ist es der Jochen. Und der hat eine besonders gute Eigenschaft für einen Prediger. Nämlich, der sitzt immer in der Predigt drin und nickt die ganze Zeit und sagt so leise Amen vor sich hin. Und dann weiß man, dass man nicht komplett einen Schmarrn erzählt, sondern dass wer zuhört. Und dann habe ich ihm das mal erzählt, dass das in Hutturm anders ist. Da sitzen sie immer und so. Was erzählt er wieder? Also ich würde mich freuen, wenn es ihr halt mich nicht so besser anschaut. Genau. Und das erzähle ich deswegen, weil es mir zurzeit irgendwie mal schwierig fällt, wenn ich Predigt vorbereite, dass ich eine gescheite Einleitung finde. Und deswegen steigen wir jetzt gleich einen Text ein, ohne Einleitung. Wir sind in der Predigtreihe zum 1. Samuel. Mir ist schon eine Einleitung eingefallen. Zwar haben meine Eltern gesagt, naja, jetzt wo wir durch Samuel durchpredigen, ist häufig so, dass man wenig von Jesus hört, naturgemäß, weil wir im Alten Testament sind. Und dann ist mir aber doch bei der Predigt in der Vorbereitung aufgefallen, eigentlich sehe ich in David in vielen Eigenschaften Jesus. Und da werden wir uns heute zwei, drei Punkte anschauen, was mir da aufgefallen ist. Und da habe ich mir gedacht, es ist so, der Johannes hat mir von der Joela, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich vermute so, ein Bild geschickt und ich habe ihm zurückgeschrieben, da sieht man ganz den Papa. Und so ist es beim David auch, wenn wir ihm anschauen, dann sehen wir die Eigenschaften vom Herrn Jesus. Und er ist eigentlich eine gute Vorausschattung auf ihn. Und wir lesen jetzt mal die ersten 8 Verse, 1. Samuel 24. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne sein von mir, dass ich das tun sollte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte auf der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach. Und so weiter. Mal bis hierher. Vielleicht habt ihr die Predigt vom Jonas noch im Ohr. Die Verfolgungsjagd dauert ja schon etwas länger und sie wurde unterbrochen durch die Tatsache, dass die Philister ins Land eingefallen sind und Saul seiner eigentlichen Aufgabe als König nachgehen musste. Und das hat David und seinen Männern ein paar Tage Ruhe verschafft. Und sie haben Zuflucht gefunden in den Bergfesten von En-Gedi. Und was dem Namen nach wie ein Königreich bei Herr der Ringe klingt, ist eine Stadt, die es heute noch gibt, die heißt übersetzt Bocksquelle. Und dieses En-Gedi, das lag am westlichen Uferrand vom Toten Meer. Und David war ja zuvor in der Wüste Maon und er hat ungefähr 7 Stunden gebraucht, bis er dort nach En-Gedi gekommen war. Und das muss man sich so vorstellen, dass dieses Gebiet dort riesige Schluchten beinhaltet hat und in diesen Schluchten gab es auch zahlreiche Höhlen. Die waren natürlicherweise ziemlich groß, aber die Geschichtsschreiber sagen, dass die Hirten, die dort ihre Schafe geweidet haben in dem Gebiet, die bewusst nochmal vergrößert haben, dass sie mit der ganzen Herde während der Mittagshitze dort in diesen Höhlen Zuflucht finden konnten. Und in eine so eine Höhle hat sie David zurückgezogen mit seinen Männern. Endlich ein Moment Ruhe, ein kurzer Augenblick der Sicherheit. Weil wenn du dir mal vorstellst, die waren ja monatelang schon auf der Flucht, du rennst um dein Leben, du kommst eigentlich nie zur Ruhe, musst immer irgendwie in Angst leben vor dem nächsten Überfall, du hast kein Dach über dem Kopf, kein Zufluchtsort, ständig begegnest du Menschen, die dich dann im Nachhinein wieder verraten an deinen Feind. Es gibt kaum was zum Essen, kaum was zum Trinken, kein warmes Bett und deine Seele, die dürstet eigentlich nur noch danach, dass diese Flucht irgendwann aufhört. So ist wahrscheinlich David und seinen Soldaten gegangen und wenn man jetzt mir an die Menschen denken, die jetzt gerade auf der Flucht sind, dann ist es echt ziemlich dramatisch. Und deswegen war es für mich eigentlich sehr verständlich, dass die Soldaten gedacht haben, naja, Saul kommt ausgerechnet in unsere Höhle, das ist die Gelegenheit, den Monarchen zu töten. Denn also Saul ist vom Kampf der Philister zurückgekehrt und hat sich quasi vertrieben aus dem Land von Israel und schon hat er diesen rachsüchtigen Plan wieder verfolgt, nämlich David zu töten. Und dazu hat er sich 3000 Elitesoldaten ausgesucht und ist getrieben von seinem Wahn und seiner Gier, die Macht und die Krone zu behalten, wieder gegen David losgezogen. Und ich fand es schon erstaunlich, wie Gott hier handelt. Zunächst ist ja Saul verraten worden, wiederum, wo David sich aufhält. Und dann führt es der allmächtige Gott so, dass Saul nach En-Gedi kommt und er lenkt es, dass er ganz alleine, ohne die 3000 Männer, aus den wahrscheinlich hunderten Höhlen genau die aussucht, wo wahrscheinlich in weiteren Kammern hinten sich David aufgehalten hat und seine Männer. Ich stelle mir das ganz plastisch vor, dieser Zug mit Soldaten, Saul an der Spitze, der zirkt da schon längere Zeit, waren schon längere Zeit auf dem Weg und irgendwann kommt, ist es so wie im Bus von der Missionsreise, es ertönt der gefürchtete Schrei, halt, ich muss aufs Klo. Und so war das bei Saul auch. Er hat sich dann umgeschaut, wo er ja jetzt quasi sein Geschäft verrichten kann und da hat er den Eingang dieser einen Höhle entdeckt. Und noch geblendet vom Tageslicht scheint die Höhle völlig dunkel und leer und so langsam zeichnen sich viele Kammern und Gänge in das Massiv und Saul war endlich für sich allein, so oder zumindest gedacht. Er legt seinen Mantel ab und hat erstmal eine Stelle gesucht, an der er sich erleichtern konnte. Oh Moment, war da nicht irgendwas? Er dreht sich nochmal um. Er hat ein Knistern gehört, vielleicht nur ein Tier. Und jetzt erstmal hinlegen und sich kurz ausruhen. Aber er hat sie nicht verheert gehabt, denn die Soldaten von David haben längst bemerkt, dass sich jemand in der Höhle aufhält und sie haben ihn entdeckt und schon länger beobachtet. Und die Soldaten sind zu David zurück und haben ihm gesagt, der Herr ist so gut zu uns. Schau mal, Wahnsinn, wie der Herr das geführt hat, gell? Er hat unserem Leid, unserer Flucht heute ein Ende gemacht. Schau, Saul, der hat sich vorhin hingelegt, er schläft. Der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Da, jetzt nimm dein Schwert und töte ihn. Geh hin und nimm endlich deinen Platz ein, als König von Israel. Töte ihn und der Thron ist dein. Was für eine Situation. Und wir können fast wirklich Davids Herz hier pochen hören. Und dann wagt er sich leise vorwärts und schaut sich um und tatsächlich ist nicht mehr ein Wachmann dabei. Und nur er und ich. Und dann nahm er ein Stück von dem Mantel von Saul und schnitt's leise ab. Naht für Naht glitt das scharfe Messer durch die Fasern, aber plötzlich brannte es in Davids Herz. Sollte etwa sogleich mein Schwert durch das Herz meines Königs gleiten, ihn zu töten? Und Davids Gewissen schlug Alarm und im richtigen Augenblick erkannte er, dass selbst das Stück Stoff, das er abgeschnitten hat, die königliche Würde von Saul angegriffen hat. Wie könnte er denn seinen König verletzen, ja ihn gar töten? Für ihn war das undenkbar. Und so kehrt er zurück und blickt erstmal wahrscheinlich in entsetzte Gesichter von seinen Männern. Die haben das natürlich überhaupt nicht verstanden. Und da haben wir gedacht, wie leicht neigen wir dazu, Gottes Verheißungen falsch zu verstehen. Ja, Gott hat David zugesichert, er wird König sein, er wird ihn vor Saul bewahren. Und diese Verheißung, die haben seine Männer und Soldaten eben so verstanden, als dass Gott ihm jetzt Vollmacht gegeben hat, den König zu töten. Aber nur weil es jetzt in seiner Macht stand, den schlafenden Saul zu töten, war es dennoch nicht recht, ihn zu töten. So eine Gelegenheit konnte man doch nicht ungenutzt lassen. So haben die Soldaten gedacht, vielleicht der David zu Beginn. Aber dann hat er es schnell bereut, selbst den Rockzipfel von Saul zu nehmen. Das lasse der Herr ferne von mir sein. In dem Moment, als er mit dem Schwert über ihm stand, muss man sich mal vorstellen, war Saul, der ihm schon so viel Leid und Not zugefügt hat, der ihm so viel Unrecht getan hat. In dem Moment war er nimmer sein Feind, sondern sein König. Er war ja König. Und nicht nur das, er war nicht nur König, er war ihr habt es gelesen, zweimal bezeichnet ihn David so, der Gesalbte des Herrn. Saul war für ihn der Mann, den Gott eingesetzt hat als König, und er hat ihn bestimmt, so lange zu regieren, solange er lebt. Und so lange stand Saul auch unter dem besonderen Schutz des Gesetzes Gottes, und das war David auch bewusst. Auch wenn Saul längst nicht mehr nach dem Willen Gottes gefragt hat, für David war seine Stellung ganz klar. Ich kann die Soldaten gut verstehen, vielleicht ihr auch. Wie oft stehen wir in der Versuchung, uns selbst Gerechtigkeit zu verschaffen? Wie oft haben wir auch die Wahl, uns selbst zu befreien von Situationen, in die uns Gott bewusst hineinstellt? Ich habe bei den Männern von David an Hebräer 11 denken müssen, und vielleicht schlagen wir das mal auf. Hebräer 11, das ist ja die bekannte Liste von den Glaubenshelden, und ich möchte euch lesen ab Vers 36. Hebräer 11, Vers 36 bis 38. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden, sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen, sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Sie, derer der Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Und auch David sah das alles, wie es ihm ging, wie er und seine Männer dieser Welt nichts wert waren, wie sie umhergeirrt sahen in Höhlen und Erdlöchern, um sich zu verkriechen. Er sah all diese Ungerechtigkeit, aber er ehrte trotzdem in dieser Situation den Gesalbten des Herrn. Und ich denke darin, Geschwister, sehen wir mir in David unseren Herrn Jesus, weil ihm ist es nicht anders ergangen. Der Herr Jesus hätte eigentlich König sein sollen. Aber wir lesen von ihm, dass er nicht mehr Platz gehabt hat, wo er sein Haupt hinlegt. Und Jesus war dieser Welt auch nichts wert. Und darum schreibt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 21 bis 23, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, Achtung, nicht wieder schmähte, als ihm geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Schau, David hätte die Möglichkeit gehabt, sich jetzt selbst zu rächen an Saul. Aber so wie Jesus das ganze Gericht seinem Vater übergeben hat und eben nicht gedroht hat, als ihm gedroht wurde, nicht geschmäht hat, als ihm wieder schmäht geworden ist, kann schon mehr reden, so hat David hier gehandelt, ja. Und die Würde und die Sanftmut Davids, die erinnern uns an den, der sich selbst nicht an seinen Feinden gerecht hat, sondern im Gegenteil. Er hat für sie gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auf diese Weise hat David Böses mit Gutem vergolten und ist in seinem Handeln uns zum Schattenbild hin zu Christus geworden. Das Leben und das Vorbild von unserem Herrn Jesus, die drängen auch uns dazu, in gleicher Weise zu handeln. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, wir sollen uns auch nicht selber rächen. Das muss ein fester Vorsatz werden, so wie Paulus schreibt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und Raum geben, dem Zorn Gottes Raum geben, heißt einfach Platz machen. Tritt du zurück, geh auf Zeiten auf Bayerisch und lass den richten, der gerecht richtet. Und die Begründung liegt eigentlich schon in dem Vers verborgen, weil dein Gericht, das du übst, ist sowieso nicht gerecht. Drum lass Gott es tun und übergib deine Sache, wo er immer du stehst, wo er immer dir gerade Unrecht getan wird. Übergib die Sache dem, der gerecht richtet. Und er wird für unsere Gerechtigkeit streiten. Vielmehr sagt Paulus in dem Vers, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen sammeln auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt gehen wir zurück in den Text und wir lesen die nächsten Verse, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Wir werden nämlich gleich sehen, dass das Handeln von David einen Unterschied macht im Leben von Saul. Und wir lesen ab Vers 9. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf, ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Und Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, vom Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzigen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe drein und führe meine Sache, dass er mir das Recht schaffe, gegen dich. Also David verschont das Leben von Saul, aber er lässt ihn nicht einfach so gehen. Nachdem nämlich Saul die Höhle verlässt, lauft David ihm nach, mit dem Ziel, ihm zur Versöhnung zu bewegen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie weise und sanftmütig David dem Saul begegnet. Ist euch das aufgefallen? Er verneigt sich vor ihm. Er wirft sich auf den Boden vor ihm. Er nennt ihn sogar meinen Vater, denn er war ja nicht nur sein König, sondern auch sein Schwiegervater. Und es ist schon beeindruckend, wie David dem Saul hier Schritt für Schritt aufzeigt, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass es Irrsinn ist, dass es ein Wahn ist, der ihn hier antreibt. Er sagt im Vers 10, dass die bösen Ratgeber von Saul schuld sind und dass er auf ihre Lügen hineingefallen ist. Er soll nicht glauben, dass er sein Unglück sucht, sondern vielmehr sucht David doch die Ehre von Saul. Er sucht nicht den Tod von Saul, sondern er will, dass dieser König lebt und regiert. Und der Beweis, lieber Saul, der ist in meiner Hand. Schau mal, den Rockzipfel. Und jetzt überleg mal, ganz ehrlich. Ich habe gerade die Möglichkeit gehabt, dich zu töten. Aber hätte ich es gewollt, dann war jetzt nicht der Rockzipfel in meiner Hand, sondern dein Kopf. Begreif doch, Saul, Gott hat dich heute unverhofft in meine Hand gegeben. Aber ich werde mich niemals an dir rächen. Und dann erwähnt David zweimal, dass der Herr Richter ist zwischen ihm und Saul. Und damit sorgt er mir ganz klar auf, das ist Unrecht, was du da tust. Aber Gott wird mir Gerechtigkeit verschaffen und nicht ich mir selbst. Und dann lesen wir noch von einem Sprichwort, mit dem David Saul zu überzeugen versucht, wie falsch es eigentlich ist, dass er ihn verfolgt. Und damit will er eigentlich nur ausdrücken, ihr habt es gelesen, wem jagst du nach? Er vergleicht sich hier mit einem toten Hund oder einem einzelnen Floh. Saul, es ist doch unter deiner Würde, dass du gegen jemanden wie mich, einen toten Hund, der kann weder bellen, noch beißen, noch sonst irgendwas, dass du gegen mich mit 3000 Soldaten quasi in den Krieg ziehst. Was für Freude kannst du dir bereiten, einen einzelnen Floh zu jagen? Was für Ehre würde dir das bringen? Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als ich mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und dass das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. Und so schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinem Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es dem Saul, da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Und das finde ich eigentlich die beeindruckendste Stelle in diesem Abschnitt, weil die Worte von David, aber vor allem sein Handeln, wie er mit Saul umgegangen ist und seine Barmherzigkeit, die haben jetzt in diesem Moment eigentlich ihre volle Wirkung gezeigt. Und das ist genau das, was Paulus mahnt, wir sollen das Böse mit Guten überwinden. Saul war von Davids Güte und Gnade, die er ihm gerade gezeigt hat, so völlig überwältigt, dass er ihm wirklich bis ins Herz getroffen hat. Er hat laut geweint und bekannt: Ist es nicht deine Stimme, mein Sohn? Er konnte in dem Moment eigentlich nur noch weinen und bekennen: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Saul hat erkannt Davids Gerechtigkeit und seine eigene Sündhaftigkeit. Und er stellt David diese rhetorische Frage, also eine Frage, auf die Antwort eigentlich schon auf der Hand liegt: Wo gibt's das, dass einer seinen Feind findet und ihn dann doch in Frieden gehen lässt? Lieber Saul, das gibt's nur bei Gott. Davids selbstloses und barmherziges und liebendes Handeln hat das böse Herz von Saul überwunden. Überwinde das Böse mit Gutem. Und Saul hat in dem Moment sich selbst und sein Versagen erkannt und es tat ihm leid, was er David angetan hat. Und er war sogar so bewegt, dass er zu David sagt: Ich weiß, dass du König werden wirst. Und ich weiß, dass das Königtum in deiner Hand Bestand haben wird. Es war ihm wichtig, im Angesicht dieser Verheißung, dass der neue König David ihm versprach, dass er sein Geschlecht verschonen wird und es nicht ausrotten wird. Und so überredet er David zu diesem Eid. Und das ist eigentlich das Endergebnis, dass Saul eigentlich hier beschämt und scheinbar demütig anerkennen muss, dass David König ist, der wahre König ist. Und wisst ihr, auch die Feinde von Jesus werden es einmal beschämt anerkennen müssen, dass er der Herr ist. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Und vielleicht fällt es uns schwer, den Charakter Saul hier zu verstehen, weil wenn du zwei Kapitel weiterliest, macht es sich nämlich wieder auf, mit 3000 Mann David zu verfolgen und zu töten. Wie lassen sie die Reue, seine Versprechungen mit der Tatsache in Einklang bringen, dass er eigentlich wenige Tage später schon wieder loszieht, um David zu töten? Ich möchte nicht vorgreifen, aber David wird verraten durch die Leute, die in der Wüste Sif gelebt haben. Und da könnt ihr mal zu Hause den Psalm 54 studieren. Den schreibt er nämlich in der Situation, als dieser Verrat geschehen ist, wie schmerzlich eigentlich das David war, wenn er ständig von diesen Leuten, seinem Feind, verraten wurde. Aber er fleht dort auch wieder zu seinem Herrn und zu seinem Gott. Und er beschützt ihn auch und bietet ihm eine neue Gelegenheit, eigentlich Saul zu beweisen, dass seine Absicht wirklich, dass seine Hände in dieser Sache wirklich rein sind. Weil nämlich in dieser nächtlichen Expedition fällt David der Speer in die Hand, der eigentlich neben Saul lag, mit dem er ihn wahrscheinlich schon zweimal durchstechen wollte. Und er nimmt den Speer und den Krug, der neben seinem Kopf war. Und wieder führt er Saul vor Augen: Ich habe gerade wieder die Möglichkeit gehabt, dich zu töten, habe es aber nicht gemacht, weil du bist der Gesalbte des Herrn. Und selbst in diesem Moment checkt Saul das nicht wirklich, was David ihm sagen will. Er kehrt nicht um. Und da an dieser Geschichte sehen wir eigentlich, dass wir Glauben nie mit Rührseligkeit verwechseln dürfen. Das ist ja eine emotionale Geschichte hier. Saul, der scheint ja wirklich überführt und er weint, aber in dem Sinn sehen wir, dass er es eigentlich nicht ernst gemeint hat. Er bekennt hier öfter im 1. Samuel mit den Worten: Ich habe gesündigt. Und macht feierliche Versprechungen, aber das Gewissen dieses Mannes ist eigentlich nicht erreicht worden. Und woran erkennen wir das? Weil seine Früchte nicht dauerhaft sind. Saul ist eigentlich ein oberflächlicher Mann. Er ist zu großen Gemütsbewegungen fähig, aber sein Leben ist ohne Kraft, seine guten Voraussätze auszuführen, weil er keinen Glauben gehabt hat. Und da ist mir die Stelle eingefallen, wo Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Vielleicht lesen wir das mal gemeinsam. 2. Korinther, ich habe gar kein Kapitel hergeschrieben. 7, genau. 2. Korinther 7. Ab Vers 8. Dort schreibt er nämlich Folgendes zu den Korinthern. 2. Korinther 7, ab Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt. Nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue oder zur Buße. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welche Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Also für Paulus hat es Anlass gegeben, die Korinther zu ermahnen. Und er schreibt dort den Brief, den er geschrieben hat, der hat sie betrübt. Und er freut sie eigentlich darüber, dass sie betrübt worden sind, weil es war nicht einfach irgendeine Betrübnis, sondern eine Betrübnis, die zum Ziel gehabt hat, dass sie echte Buße getan haben. Und das hat er gesehen, woran? An ihren Früchten. Die Betrübnis Gottes, liebe Geschwister, geschieht vor echter Buße. Und die Betrübnis der Korinther war eine gottgewollte Betrübnis. Und sie waren betrübt wegen ihrer Sünde. Und die gottgewollte Betrübnis, die wird immer zum Heil führen. Aber die Betrübnis der Welt, so lesen wir, die wirkt den Tod. Nützliche Früchte der Buße haben wir bei den Korinthern hier gesehen. Wir haben gesehen, da hat es plötzlich, Paulus schreibt es hier, schaut euch selber an, welche Mühen ihr plötzlich gehabt habt. Gell? Sie wollten wirklich echte Früchte der Buße hervorbringen. Und Paulus hat es daran erkannt, dass ihre Buße echt war. Sie waren entrüstet über ihre Sünde. Die Buße hat Furcht hervorgerufen, Furcht vor diesem allmächtigen Gott. Sie hat Furcht hervorgerufen vor der Sünde und sie hat Furcht hervorgerufen wahrscheinlich vor sich selbst. Bleiben wir selber misstrauisch mit uns, hat mein Prediger gesagt. Sie hat viel ernstes Bemühen hervorgerufen für eine vollständige Verbesserung von dem, was in ihrem Leben falsch war. Sie hat Eifer hervorgerufen und Eifer ist irgendwie so eine Mischung aus ja, Liebe und Zorn eigentlich gleichzeitig, weil man echt so bestrebt ist danach, das zu erreichen, seine Ziele zu erreichen. Und es war Eifer nicht für weltliche Dinge, sondern Eifer für Gott und gegen die Sünde. Und so haben sie eigentlich vom Herrn bewiesen, dass die Buße echt war. Und bei Saul konnte man keine echte Buße finden. Er hat auch Tränen geweint. Und wie oft haben wir das in der Gemeinde schon gesehen? Dass Tränen geweint worden sind, wegen Sünde. Aber nach einer Zeit hat man eigentlich gemerkt, dass die Betrübnis nicht echt war. Vielleicht war Saul mehr darüber traurig, dass er bald seine ganzen Privilegien abgeben hat müssen, dass er bald unbedeutend war, dass das Königtum von ihm weggenommen war. Aber sehr wahrscheinlich war er nicht betrübt oder traurig wegen seiner Schuld, die er auf sich geladen hat. Und darum die Botschaft an uns, lasst uns zur echten Betrübnis kommen. Wir brauchen sie. Und so unlauter die Motive von Saul auch waren, sich hier kurzfristig mit David zu versöhnen, so rein war David in seinem Eid, den er ihm geschworen hat. Und also, dass er den Saul und sein Geschlecht nicht ausrotten wird. Und das hat er auch tatsächlich dann umgesetzt. Das könnt ihr lesen ins Wort des Samuel. Und mich hat beeindruckt, ich habe die Stelle nochmal gelesen, als David die Nachricht gekriegt hat, dass Saul und Jonathan im Krieg gestorben sind, wie er da eigentlich reagiert hat. Und er hat dieses Lied gedichtet, wie sind die Helden gefallen, das eigentlich ausdrückt, dass er wirklich, dass ihm das echt leid hat. dass dem auch wirklich Sauleid getan hat. Die einzige echte tiefe Trauer über Saul kam ausgerechnet von dem Mann, den er so viele Jahre gehasst hat und bis zu seinem Tod verfolgt hatte. Und da wir auch wieder an Jesus denken müssen, der als einziger wirklich über Jerusalem geweint hat, selbst dass es dabei war, ihn abzulehnen und ihn zu töten. David hat die Gesinnung gehabt, nach der wir erstreben sollen, nämlich die Gesinnung von Jesus Christus. Und in unserem Abschnitt fehlt uns jetzt noch ein Vers, mit dem ich erschließen möchte und der uns einen Ausblick gibt auf die kommenden letzten Kapitel in diesem Buch. Und zwar lesen wir, dass Samuel, der Prophet, heimgegangen ist. Kapitel 25, der erste Vers, oder vielleicht zählt es bei manchen auch noch zum Kapitel 24 dazu. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seinem Haus zu Rama. Und eigentlich ist es ein sehr trauriges Ende von dieser Predigt, aber ich habe mir gedacht, eigentlich ja doch wieder nicht. Weil, wenn wir das in einem größeren Zusammenhang uns anschauen, dann zeigt uns der Tod von Samuel, dass die Zeit der Richter zu Ende ist. Und ich habe mal darüber nachgedacht, wie er so war. Er war unnachsichtig, er war unbestechlich in seinem Wirken als Richter. Er hat das Volk aus der Verwahrlosung herausgeführt, zu Gottes Ordnungen zurückgerufen. Samuel wurde gefürchtet wegen seiner Botschaft, weil er ganz klar Gottes Gericht verkündigt hat. Jedes seiner Worte traf ein, 1. Samuel 3, Vers 19. Und Samuel wird genannt in einer Reihe neben Mose und Aaron. Und Samuel wird eigentlich in der Liste der Propheten als erster Prophet immer wieder genannt. Apostelgeschichte 3, könnt ihr es nachlesen, oder Hebräer 11. Und nach ihm bricht die Reihe an Propheten eigentlich nicht wieder ab. Und der Tod von Samuel markiert eigentlich den Übergang, dass das Volk inzwischen zu einer Monarchie geworden ist. Und das Schöne an dieser Tatsache ist, dass ja der Nachkomme Davids den Thron Israels für immer besteigen wird. Und das ist an diesem traurigen Moment eigentlich, wo Samuel weg war, leuchtet doch das hervor, dass Jesus kommen wird, um Davids Thron zu besteigen. Und so schließen wir mit dem Vers aus Offenbarung. Und der siebte Engel blies in seine Posaune und es hob sich eine große Stimme im Himmel, die sprach: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.